BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter. Ich sage herzlich willkommen zu 2 Stunden, in denen es um die Natur vor unserer Haustür geht. Jeder von uns kann und er soll auch in seiner eigenen Gemeinde zum Naturschutz beitragen. Das sagt mein heutiger Gast und das ist der Johannes Silmansberger vom Bund Naturschutz aus Vilsheim bei Landshut. Und gleich geht's um Blumenwiesen, warum die so wichtig sind und warum es gleichzeitig so schwierig ist, wenn man eine neu anlegen will. Das Volksbegehren rettet die Bienen. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch unterschrieben. Das war ja in Bayern das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten. Und daran sieht man schon, finde ich, dass wir in Bayern überdurchschnittlich naturverbunden sind. Einer, der den Naturschutz wirklich in den Mittelpunkt von seinem Leben gestellt hat, ich glaube, da sage ich nicht zu viel, ist heute bei mir zu Gast der Johannes Silmansberger vom Bund Naturschutz, Ortsgruppe Kleines Vilstal. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt ist ja so, im Garten ein paar Brennnesseln stehen lassen, Nisthilfen für Wildbienenaufhänger, schauen, dass das ganze Jahr was blüht, im Garten oder auch nur auf dem Balkon, das hat ja nicht jeder Garten. Das sind ja alles viele kleine Dinge, die jeder von uns zum Naturschutz beisteuern kann. Und davon kommt auch vieles immer wieder in unserer Gartensprechstunde vor. Aber heute geht es jetzt einmal vor allem um die Dinge, die man im öffentlichen Raum da erkennen. Es hat ja nicht jeder einen Garten, ein Haus oder ein Grundstück in unserer eigenen Gemeinde. Fangen wir mal mit den Wildblumen an, Herr Silmansberger. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum beim Phlox, so kommen auch die Schmetterlinge und bei den anderen Gartenblumen. Warum sind denn die heimischen Wildblumen so wichtig, gerade jetzt für unsere Insektenwelt?
Man muss einmal grundsätzlich unterscheiden, glaube ich, zwischen Garten und Landschaft. Also im Garten darf man auch ruhig exotische Pflanzen drin haben, die können auch für Insekten gut sein, aber die haben natürlich in der Landschaft nichts zum Suchen. In der Landschaft sollte das erhalten werden, was seit Tausenden von Jahren eigentlich schon bei uns blüht und da ist. Und das ist halt durch die moderne Landwirtschaft schon an den Rand zurückgedrängt worden. Und jetzt gibt es halt Überlegungen, wie kann man das wieder herstellen. Und die ganze Insektenvielfalt ist auf diese Wiesen angewiesen. Und der Rückgang von den Insekten ist natürlich schon begründet, indem das eben diese Wiesen nicht mehr gibt.
Ja.
Und es ist aber auch nicht ganz einfach, die wieder aus dem Boden rauszuzaubern.
Vielleicht kurz eingeworfen, wir haben kürzlich darüber berichtet, wie erfolgreich die Gras- und Heu- und Silageernte dieses Jahr war. Und es hat ja so viel geringt, das ist natürlich super fürs Graswachstum. Und da ist vorgekommen, dass dieses Jahr, das ist als großer Erfolg präsentiert worden, 7-mal gemäht werden kann.
Ich meine, wenn eine Wiese 7-mal gemäht wird, die ist natürlich auch entsprechend aufgedüngt, da blüht halt nichts mehr. Mag für Silage, für Biogasanlagen, mag das
Futter,
Berechtigung,
für Futter,
mag das alles eine Berechtigung haben, aber man braucht eben die anderen Blumenwiesen auch. Und da haben wir halt uns in der Gemeinde Vilsheim Gedanken gemacht, wo könnte man so Blumenwiesen anlegen. Und da hat es jetzt in letzter Zeit 2 ganz gute Ansätze gegeben. Das eine war halt Grund von der Gemeinde Vilsheim. Mhm. Also wir haben zwischen dem Ortsteil Kapfing und Vilsheim eine Regenwasserrückhaltung. Das sind halt große Wiesenflächen gewesen, ehemals noch Maisacker. Und die hat die Gemeinde angekauft eben für die Regenwasserrückhaltung. Und ich habe mir schon gedacht, also eine grüne Wiesen einfach machen, wäre es zu schade. Das wäre eine Gelegenheit für eine Blumenwiese.
Mhm.
Und dann haben wir in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband gesagt, gut, das versucht man, auch wenn der Boden aufgedüngt ist.
Das muss man vielleicht ein bisschen erklären, wo da der Zusammenhang ist. Also je mehr gedüngt wird, desto weniger Wildblumen gibt es von Haus aus.
Genau so ist. Und jetzt haben wir gesagt, naja, da ist relativ viel Dünger drin. Jetzt versucht man aber trotzdem oben eine Blumenwiese hinkriegen.
Mhm.
Und dann ist die ganze Fläche gefräst worden, also richtig aufgefräst. Und die Sonne hat das alles abgetrocknet. Also es ist dann wie ein Acker wieder geworden. Auch dort, wo viele Tabakstauden waren, wo Acker waren, alles, haben wir alles eine Fläche gemacht. Und ganz entscheidend ist, dass man das richtige Saatgut verwendet.
Mhm.
Und da gibt es in Freising gibt's einen sogenannten Blärmebauern, sagen Sie mal dazu. Der macht professionell, züchtet der diese
heimische
autochtonen
Blumen, genau.
Wildblumen. Und dann haben wir Mühlen.
Also Autochton kennt jetzt auch nicht jeder, das heißt einfach, die sind aus der Gegend.
Die sind aus der Gegend.
Genau, ursprünglich also aus der Gegend.
Saatgut, das zu unserem Boden passt. Also Boden ist ja bei uns ein bisschen lehmig, also nicht so sandig wie vielleicht in Franken und so. Mhm. Das ist eine andere Bodenstruktur. Und wir haben das eingesät, das sind 2 Hektar gewesen.
Mhm. Ui, und schöne Fläche.
Ja, schöne Fläche. Und ich muss eins sagen, perfekt. Also ich war, in dem Sommer war ich jetzt noch einmal dort begeistert. Und das Schöne ist das, wir haben jemanden gefunden, der Heu macht. Also es wird nicht bloß abtransportiert und die ganzen Samen mitgenommen, sondern der macht für Pferde Heu.
Genau, bei Pferde geht es, bei Kühe geht es nicht. So fängt es ja schon mal an.
Ja,
braucht man mehr Pferde im Land.
Ja, aber bei Kühe ging es auch, sowieso.
Aber die Milchbauern sagen, das hat einfach viel zu wenig Eiweißgehalt. Das können wir überhaupt nicht brauchen.
Die brauchen halt noch etwas anderes dazu. Also es gibt so Landwirte, die haben eine Blumenwiese, aber die haben die anderen Wiesen auch, wo sie dann ein bisschen mischen. Also
Jedenfalls haben Sie das Glück, dass jemand hat, der es wirklich als Futter verwendet.
Das Schöne ist auch das, der das Heu macht, der mäht nicht alles auf einmal ab, sondern der ruft an und sagt, ich möchte fürs Heu mähen, was soll ich stehen lassen und was soll ich abmähen. Also mir dann immer, sagen wir mal, gut die Hälfte wird dann gemäht, wird Heu gemacht. Also ich meine, bei 2 Hektar rendiert sich das, dass man ein bisschen was stehen lässt. Und dann 4-5 Wochen später wird das andere gemäht. Und dann ist aber schon wieder Aufwuchs beim anderen da. Also
genau.
Die Insekten können von einer Fläche in die andere wandern.
Aber jetzt kommt die wichtige Frage. Also als erstes muss man es wieder passen. Weil wenn es ringt, dann hilft man, kann ja nicht heimmachen. Und heuer war es ganz schwierig, weil es andauernd geringt hat. Aber wenn man die freie Wahl hat, wenn man eine lange Gutwetterperiode hat, wie entscheiden Sie, was ein guter Mähzeitpunkt für die Wiese ist? Aus naturschutzfachlichen Gründen.
Ja, da muss ich hingehen. Also das kann ich nicht am Telefon machen. Da gehe ich mit dem hin und sage, der will da und da mähen. Und dann sage ich, ja, die Fläche bitte nicht. Da ist momentan interessant. Halt.
Aber was sind andere Kriterien?
Was blüht da? Mhm. Welche Insekten sind drauf auf der Wiese? Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, wann er mäht. Also wenn man in der Mittagszeit mäht, wenn die ganzen Schmetterlinge und Wildbienen und Honigbienen fliegen, dann hat man hier pfundweise Mähverluste. Also die ganzen Insekten sterben. Also jede Maat an der Blumenwiese ist ein massiver Eingriff.
Ja, unvermeidlich.
Unvermeidlich. Aber wenn man nicht mäht, vergeht die Blumenwiese.
Ja, genau, dann kommen lauter Sträucher.
Das ist, ja, also man hat...
Also was ist ein guter Mähzeitpunkt? Ganz in der Früh oder spät am Abend?
Ja, genau, ganz in der Früh, also dass wenig Flugbetrieb ist. Oder wenn jetzt keine Blumen gerade auf der Wiese sind. Also das ist sehr unterschiedlich, was blüht, zu welchem Zeitpunkt. Gibt da auch so Blühpausen, wo jetzt nicht viel los ist, da ist dann wieder eher wurscht. Aber man muss sich das anschauen. Also und so fix vorgegebene Mähtermine kann nur eine grobe Richtung sein. Aber das Schöne ist das, dass wir da ein paar Leute gefunden haben, die mitmachen. Also die Gemeinde hat mitgemacht, der Landschaftspflegeverband hat mitgemacht und der Landwirt,
ein Bauern,
der das nach unseren Vorstellungen auch bewirtschaftet. Also es ist ja nicht nur Naturschutz, es wird ja auch bewirtschaftet, wird landwirtschaftlich genutzt. Und das will ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man sich da ein bisschen abstimmt, kann man ganz was Tolles hinkriegen. Und es gibt viele Leute, die sagen, da bin ich schon ein paar Mal, jeden Tag gehe ich da mal hinter dem Fotografier.
Weil es so viel zum Sehen gibt. Weil es schwirrt und flattert.
Ja, und
haben Sie auch das Gefühl, dass trotz allem heuer kein gutes Schmetterlingjahr war?
Katastrophales Jahr. Wir haben überhaupt das Problem, wir legen immer mehr Hecken an, wir legen immer mehr Blumenwiesen an.
Und also Sie jetzt als BN?
Als Bund Naturschutz, also in Vilsheim. Und bei uns gibt es auch, oder hat es gegeben, das ist jetzt abgeschlossen, dieses Wildbienenforschungsprojekt Bienenbest. Und da haben wir einen der besten Wildbienenkenner Deutschlands hier gehabt, bei uns in Vilsheim. Das ist der Erwin Scheuchel aus Landshut, der sich wirklich extrem gut auskennt, wo ich auch viel gelernt habe. Und wir haben leider festgestellt, dass die letzten Jahre haben wir einen Rückgang bei Wildbienen um 50%.
Obwohl sie einen optimalen Lebensraum haben.
Obwohl
wir
immer mehr Lebensraum machen. Und wir haben erst letztes Jahr wieder ein Hektar neue Blumenwiese dazu gemacht. Und wir machen hektarweise neue Blumenwiese. Und trotzdem gehen uns die Wildbienen verloren. Und
kann der das irgendwie erklären?
Diesen Rückgang, haben wir nicht nur in Vilsheim, den haben wir eigentlich in ganz Niederbayern. Mhm. Also der ist in Altmühltal genauso wie in Karlmünz oder in Dingolfing. Überall stellt man den dramatischen Rückgang fest. Erklärung haben wir keine. Mhm. Also wir haben schon.
Da müssen Sie ja wirklich Wissenschaftler dran setzen und das kann man ja nicht aus dem Ärmel schütteln.
Das kann man jetzt nicht aus dem. Und alles, was man hier an Vermutungen raushaut, das kann sein, dass man da völlig falsch liegt.
Also kürzlich hat ein Schmetterlingsexperte bei uns gesagt, eigentlich müssten die Schmetterlinge vom Klimawandel profitieren, weil die wärmeliebend sind. Aber Fakt ist, dass sie immer weiter zurückgingen.
Genau, ist der Punkt.
Und eine Vermutung ist, er hat ausdrücklich gesagt, es ist eine Vermutung, dass das der viele Stickstoff überall begünstigt natürlich Pflanzen, von denen die Schmetterlinge nichts haben. Aber auf anderen Flächen war ja alles da, was der Schmetterling braucht.
Das ist eigentlich das Dramatische. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ehrenpreis anschaue, gibt es Wildbienen, die gehen nur auf den Ehrenpreis. Ehrenpreis-Sandbiene. Jetzt blüht der Ehrenpreis, fantastisch, und ich finde die Biene nicht mehr. Also normalerweise sagt man, wenn die Pflanze verschwindet, verschwindet die Biene. Okay, wenn kein Ehrenpreis da ist, kann die Ehrenpreis-Sandbiene nicht draufgehen. Mhm. Aber jetzt haben wir die Pflanzen und die Biene ist nicht mehr da. Den Boden, das ist Sandbiene.
Geht ja im Boden. Also am Boden hätten sie auch.
Ja, wir haben extra Sandhügel gemacht und wir haben wirklich gute Bedingungen. Und die Bedingungen werden von Jahre zu Jahr besser für die Bienen.
Ja.
Aber die Bienen werden weniger. Und das ist das, was mich umtreibt, was mir Sorgen macht. Ich habe zwar auch eine Vermutung, dass die milden Winter und die Wärme im Frühjahr alles rauslockt und dann der Kälteeinbruch, dass das erhebliche Auswirkungen auf die Insektenwelt hat.
Oder aber manche sagen auch, dass ein milder Winter für Insekten eigentlich immer gefährlich ist, weil da die Brut dann von Pilze befallen wird. Und
genau, diese Punkte spielen da alles mit Reihe. Aber ich bin der Meinung, das ist jetzt alles Vermutung, was ich hier sage, deswegen mit Vorsicht zu genießen, dass hier viele Faktoren sind.
Ja.
Also es ist nicht ein Faktor, sagen wir, jetzt haben wir es, das ist es, sondern wir haben
sind
viele
Faktoren. Im richtigen Leben auch oft so, wenn was schief geht, dann gibt es nicht eine Erklärung, sondern da haben drei Sachen zusammengespielt und dann ist es halt richtig schlecht
aber
ausgegangen.
Vom Grundsatz her macht man das schon Sorge, dass, obwohl wir so viel Positives machen, das Ganze so stark zurückgeht. Und eine richtige Erklärung habe ich nicht und
das
macht
andere
schon
ist, vielleicht macht einer das Hoffnung, der Professor Hasbrunner war einmal zu Gast hier auf BR Heimat und der hat einmal gesagt, also bei Insekten, die kann man nicht ausrotten, indem man Individuen tötet. Die haben Vermehrungsraten, das wissen Sie selber, Sie sind ja Imker von Ihren Bienen, wie viel das da auf einmal auf die Welt kommen können. Also wenn auch nur wenige dann jetzt da sind, dann können Sie die, wenn die Lebensbedingungen stimmen. Er hat gesagt, das Entscheidende ist der Lebensraum. Wenn der Lebensraum stimmt, dann können Sie die mit Ihren Vermehrungsraten wieder durchsetzen. Auf das darf ich jetzt einmal sagen, hoffen wir und reden wir weiter darüber, wie man den Lebensraum erfolgreich gestalten kann, weil das ist ja auch gar nicht so einfach, gerade mit den Blumenwiesen. Bei Ihnen hat es gut hingehaut, darum würde mich interessieren, auf was Sie da alles geachtet haben. Habe die Ehre, heute mit Johannes Seelmannsberger in der Nähe von Landshut ist er daheim und er ist dort der Ortsvorsitzende vom Bund Naturschutz. Und gerade hat er uns erzählt, wie erfolgreich Sie hektarweise Blumenwiesen angelegt haben bei Ihrem Ortsverband. Jetzt interessiert vielleicht den einen oder anderen doch, was er daheim auf seiner Blumenwiese vielleicht falsch gemacht hat, Herr Seelmannsberger, auch wenn es nicht so eine große Fläche ist. Sie haben gesagt, Sie haben das autochthone, also heimische Saatgut. Das ist ja schon einmal ein wichtiger Punkt, dass das auf die Bodenart abgestimmt ist. Trotzdem haben viele Leute schon die, und es sind natürlich echte Wildblumen, weil es gibt ja alle Sorten von Blütenmischungen, wo alles Mögliche drin ist. Also wir wollen für die heimische Insektenwelt die heimischen Blumen, die aus der Gegend sind. Und was sind denn da andere Tipps, worauf es ankommt, wenn man sich das daheim selber anlegen will? Was ist da das Wichtigste?
Das Wichtigste ist, wenn ich in meinem Garten eine Blumenwiese anlegen will. Gibt es Leute, die rufen an und sagen, ich brauche so ein bisschen so einen Samenabzug, so schöne Blumenwiesen angelegt. Sage ich, wo wollen Sie das machen? Ja, da unten, wenn man denkt, unter dem Obstbaum wollte ich das schon machen. Sage ich, haben wir schon fertig.
Unter dem Obstbaum ist es schon fertig.
Unterm Obstbaum funktioniert kein Blumenwiesen. Gibt es nicht. Ist einfach zu schattig und der Obstbaum nimmt die ganzen Nährstoffe weg und so. Haut nicht hin. Also wichtig ist eine schöne sonnenbeschienene Fläche. Wichtig ist, dass das Gras wegkommt. Also wenn man aufs Gras drauf Blumensamen schmeißt, macht keinen Sinn.
Ach so, wenn erst schon Gras da war. Weg. So waren das auch Leute, dass du einfach dann Samen drauf.
Ja, kann man vergessen.
Also nicht nur mähen, sondern die Wurzeln müssen raus.
Die müssen raus.
Es muss ein Acker sein.
Ist wirklich
oder Gartenbeet.
Kahle Fläche. Also dann Oberfläche etwas Krümeling machen. Das Saatgut, das man ausbringt, muss angedrückt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich das nicht mache, dass der Kontakt zwischen Samen und Erde nicht da ist, keimt so ein bisschen und verdorrt. Also haut nicht hin. Wenn dann die Wiese angefangen hat zu keimen, darf die Wiese nicht austrocknen. Also das heißt, die muss immer feucht gehalten werden, bis zur Wiese wird.
Was ist der beste Zeitpunkt für die Aussaat? Weil das hat ja damit schon zum Tor.
Ja, ich würde sagen, Sommer geht durchaus, aber...
Also bei so Temperaturen wie jetzt stelle ich mir schwierig vor, das feucht zu halten.
Ja,
also
wir haben letztes Jahr zum Beispiel 1 Hektar Blumenwiese angelegt und war auch so eine extreme Hitze. Also bei der Einsaat mit den Spezialmaschinen hat es gestaubt, sondergleichen. Und dann war es
solange es nicht keimt, ist ja kein Problem. Wenn es anfängt zu keimen und dann ist trocken, ist schwierig. Gell?
Dann war es 6 Wochen Hitze. Und es war nichts da. Es hat ausgeschaut wie ein Acker. Denke ich mir, das wird lustig, was das wird.
Ja, Kinder ist froh sein, dass es nicht einmal geringt hat.
Das ist genau der Punkt. Wenn es jetzt einmal geregnet hätte und das keimt und dann wäre es wieder hitzig gewesen, dann hätten wir mit Odelfassel oder was hätten wir gießen müssen. Ansonsten wäre alles kaputt gegangen. Aber wir haben dann das Glück gehabt, dann hat es geregnet und dann hat es angegossen und dann war eine optimale Witterung und es ist eine wunderschöne Wiese geworden.
Also Spätsommer, danke. Frühling?
Geht noch, Frühling geht genauso. Ja, ist im Sommer mal so eine Zeit drin, wo die Anbauer sagen, das ist nicht so optimal, aber wenn die Witterung passt, dann geht es eigentlich.
Also ist der, also zusammengefasst, solange es nur angesät ist und dann trocken, ist ja kein Problem, aber wenn es anfängt zu keimen, dann braucht es durchgehend Feuchtigkeit, sonst ist es rum.
Ja. Und wenn man natürlich im Garten eine Blumenwiese machen will, dann gießt man halt gleich an. Aber wenn man einmal angegossen hat, muss man es durchziehen. Also dann muss. Und am Anfang blüht es natürlich, ist alles, was man einsät, kommt natürlich. Und es wird über die Jahre weniger. Ist auch klar, weil das, was zum Boden passt, was genau für diese Stelle passt, das bleibt und alles andere vergeht.
Also es gehört auch so, sagen Sie, dass da...
Ja, das...
Wenn ich 10 Arten drin habe, heißt das nicht, dass 10 Arten bleiben. Es sind ja viel mehr normal.
Ja. Und ist die richtig, Arten, dass sie nicht bleiben. Zum Standort und zu allem passen, die vermehren sich dann auch. Wichtig wäre auch, dass man, wenn man es abmäht, dass man es aussammeln lässt.
Und jetzt sind wir wieder beim richtigen Schnittzeitpunkt. Den gibt es ja gar nicht, da wo dann alles ausgesammelt hat.
Ich meine, im Garten ist eine einfache Geschichte. Ich denke, wenn man landwirtschaftlich was nutzt, ist ein ganz anderes Thema. Aber im Garten kann ich halt schauen, wann ist eine Samenbildung an den Blumenständen. Die Wiese schaut ja dann immer besonders schön aus, wenn die verblüht ist. Aber man soll es nicht gleich weghauen, sondern einfach schauen, jetzt sind die Samen dran, dann macht man Heu. Und da gibt es immer einen, der Ziegen hat oder Kühe oder ein paar Pferde und dann fährt man das dorthin. Mache ich mit meiner Wiese im Garten auch, also habe einen Anhänger. Dann lege ich das Heu auf und fährst zu den Highlander und die fressen das. Und
kriegen mal ein bisschen Abwechslung.
Dann, ja, die kriegen schon genug Blumenwiesen, die kriegen viele Blumenwiesen. Und dann funktioniert das. Und bei mir habe ich festgestellt, dass jetzt durch das, dass nicht mehr so nass ist bei mir im Garten, dass es wärmer wird, trockener wird, ist die Kuckuckslichtnelke, die sehr stark da war, verschwunden. Es ist aber mehr die Witwenblume und die Wiesenflockenblume gekommen.
Und Witwenblumen finde ich ja ganz toll, weil die blühen und blühen und blühen, die hören gar nicht auf. Ja. Dann mähen wir es ab, dann sind sie gleich wieder da mit den Blüten.
Ja, ist eine ganz tolle Pflanze, die ganz viel Pollen für die Honigbienen und Wildbienen produziert.
Also, jetzt haben wir schon ein paar gute Tipps bekommen. Letzte Frage. Manche sagen, es funktioniert auf dem normalen Boden gar nicht, den muss man erst abmagern.
Das stimmt nicht.
Haben Sie andere Erfahrungen?
Nein, haben wir andere Erfahrungen gemacht. Also, Wie gesagt, wir haben Flächen, Wildblumen eingesät, die zuerst Maisacker waren. Mhm. Jeder sagt, das geht doch nicht, da sind viel zu viele Nährstoffe drin. Mhm. Hat funktioniert.
Aber es hat den Dünger bei Ihnen ausgewaschen, haben wir nämlich, bevor die Sendung angefangen hat.
Nicht überall. An einer Stelle schon. Mhm. Aber an anderer Stelle nicht. Aber was man auch feststellt, wenn ich 2 Hektar Blumenwiese einsehe, mhm, es ist überall dasselbe Saatgut drin. Mhm. Es wächst überall was Verschiedenes.
Mhm. Je nach Boden.
Und das ist, mhm, alles sogar auf einer zusammenhängenden Fläche. Mhm. Und da sind auch Flächen dabei, da wo ich mir denke, ist da überhaupt der Blumensamen gekommen? Mhm. Da geht ja fast nichts auf. Da drüben blüht es 20 Meter weiter, blüht es wie verrückt. Und, mhm, hier habe ich fast keine Blumen.
Hat man Gräser dann.
Und das Komische ist das, erst nach 2 Jahren kommen sie auch.
Aha, dann ist der Boden vielleicht, wenn man also, ja, das ganz wichtig, dass man das Mähgut immer abfährt, dass nicht gemulcht wird. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen.
Mulchen ist tödlich, ja, für eine Blumenwiese.
Das darf ich gerne nochmal vertiefen, weil das auf öffentlichen Flächen nach meiner Erfahrung immer ein großes Problem ist mit diesem Mulchen. Unsere heimischen Insekten sind angewiesen auf heimische Wildblumen in allen ihren Entwicklungsstadien. Trifft es zu, haben wir gerade gehört vom Johannes Seelmannsberger. Jetzt haben wir einen kurzen Abstecher gehabt für Tipps im eigenen Garten, aber Schwerpunkt wollte man ja eigentlich halt über die öffentlichen Flächen reden, also in meiner eigenen Gemeinde, im öffentlichen Raum. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo eigentlich Wildblumen wachsen könnten, Herr Seelmannsberger. Jetzt sage ich mal, der Fußballplatz ist vielleicht eine Ausnahme, der ist nicht geeignet, aber wo sehen Sie da Möglichkeiten, wo da überall Wildblumen wachsen könnten?
Es gibt ja viele Flächen, die die Gemeinden ausweisen als Ausgleichsflächen, wenn sie zum Beispiel ein Baugebiet machen oder so. Mhm. Und was da häufig jetzt in letzter Zeit gemacht worden ist, da hinten macht man mal schnell einen Obstgarten, dann werden viel zu viele Bäume eingesetzt, dann wird ein bisschen der Grasen eingesät und dann wird gemulcht und um die Bäume kümmert sich auch keiner. Das ist meiner Ansicht nach nicht optimal. Wenn ich Ausgleichsfläche habe, dann soll ich Ausgleichsfläche so gestalten, dass es für die Natur halt optimal ist. Und wenn ich jetzt die Baumpflege von der Gemeinde aus nicht machen will, dann pflanze ich auch dort keinen Obstgarten rein, sondern mache ich dort eine Blumenwiese.
Oder auch nicht machen kann, muss man auch sagen. Das ist ein Haufen Arbeit, ein Haufen Arbeitszeit, das kostet ein Haufen Geld.
Wenn ich einen Obstgarten anlege, dann habe ich für 100 Jahre Arbeit. Mhm. Ist so. Mhm. Aber ich kann ja am Rand von einer Ausgleichsfläche eine Wildhecke anlegen und dann kann ich ja den Wildapfel, die Wildbirne, die Wildkirsche, kann ich ja in die Hecke integrieren.
Mhm. Auf die Hecken darf ich gerne später noch mal ausführlicher kommen, mhm, Herr Seelmannsberger. Kommen wir bei den Wildblumen vielleicht erst
einmal
bleiben?
Ja, und dann, also wie gesagt, wenn ich den Obstbaumpflege nicht machen will, die Obstbäume in die Hecke reintun, reden wir später nochmal drüber, und dann habe ich aber die Fläche für die Wildblumenwiese. Mhm. Und so eine Wiese, wenn die einmal eingesät ist, dann muss ich halt einen Bauern finden, der das abmäht. Mhm. Wenn jetzt da keine großen Bäume drinstehen und so, und er kann mit seinen Maschinen durchfahren, dann findet man auch einen Bauern, der das macht. Mhm. Also das wären prädestinierte Flächen im öffentlichen Raum für Wildblumen.
Mhm. Also es werden gerade in Bayern sehr viele Radwege gebaut, habe ich den Eindruck. Und da wird ja auch oft der ganze Rand neu gestaltet. Mhm. Da habe ich zum Teil schon wirklich also traumhafte Wildblumenpracht gesehen.
Gibt's, aber ich habe auch gesehen, zum Beispiel, es war sogar nicht in Bayern, sondern es war in Österreich, mhm, neben einem Radweg einen schönen Ranken, kilometerlang, mhm, nur gemulcht.
Ja, das ist dann das Nächste. Dann ist erst der Wildblumenpracht, aber dann kämen die Mulchgeräte. Und wenn Sie uns das bitte erklären, was das für Folgen hat mit den Mulchen.
Ja, die verdrängen. Also eben durch die Mulchfläche gehen die Blumenwiesen kaputt. Also es ist eine Überdüngung und das fällt ja ein und wird in den Boden eingearbeitet. Aber es ist für die Wildblumen ist das Gift.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Wildblumenpracht habe und du hast 2 Jahre lang Mulchen, dann habe ich ja noch wieder groß.
Dann verschwindet es.
Hätte ich mir
also
das sparen
meistens
können.
Ist es so, dass wenn es oft so bei Straßenbegleitgrün wird oft Humus aufgetragen, der schon zu nährstoffreich ist und das wird auch noch gemulcht. Mhm. Da kann ich meinen Blumensamen sparen.
Mhm. Aber an sich war ja ein Straßenrand, war ja wirklich super eigentlich, was das vernetzen da, wenn alle Straßenränder mit Wildblumen hätten.
Man muss halt von Haus aus schon vielleicht mageres Substrat ausbringen, mhm, also nicht hochgedüngte Erde.
Da ist ja oft viel Schotter eigentlich.
Ja, ist auch gut. Ist, mhm, auch gut. Und man muss das Mähgut wegtun dann.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Man muss das Mähgut wegtun.
Mhm. Und manchmal ist es halt auch so, dass zwischen Straße und Acker nur ein ganz schmaler Streifen ist. Und dieser schmale Streifen wird natürlich auch mitgedüngt, wenn der Acker gedüngt wird. Mhm. Da wächst mit Blumen nichts. Da ist dann wurscht, ob ich mulch oder nicht. Mhm. Da wächst so und so nichts. Mhm. Aber wenn ich größere Böschungen habe, wenn die sandig wären, wird auf jeden Fall wenig Mähgut zum Abtransportieren sein, wenn ich halt am Morgen
nicht wächst. Ja,
genau.
Klar.
Mhm. Der einzige Nachteil, den ich sehe, ist, dass halt die Schmetterlinge und Wildbienen halt dann mit dem Insektenentferner vom Auto weggemacht werden.
Mit dem Insektenentferner vom Auto?
Ja, weil die halt durch den Straßenverkehr getötet werden, wenn sie anfliegen.
Ach so, weil sie an die Scheiben dann fliegen. Mhm. Ja, natürlich. Ja, das kommt drauf an. Es ist ja nicht jede Straße eine vielbefahrene.
Wenn es eine vielbefahrene Straße ist, ist nicht so toll. Also deshalb bevorzuge ich schon
Gemeindestraßenkleide.
Die Vernetzung, die Sie angesprochen haben, ist natürlich gut. Wenn es ein wenig befahrene Straßen ist, ist es optimal. Aber wenn ganz viel Autoverkehr ist, da geht schon einiges kaputt.
Mhm. Also, jetzt haben Sie gesagt, mit den Obstbäumen. Es werden ja die Streuobstwiesen so gelobt, weil das so wertvolle Lebensräume sind. Also das heißt, wenn man die Kapazität hat, dass diese Streuobstwiese dann auch gepflegt wird, dann war es ja wieder super, oder?
Ja. Also da muss ich eins sagen, es wird bei der Neuanlage schon ganz viel Verkehr gemacht. Also was ich gesehen habe zum Teil, dass man sagt zum Gemeindearbeiter da hinten, pflanzen wir ein paar Obstbäume ein, dann werden die Obstbäume schon zu tief gepflanzt, dann wachsen sie nicht gescheit, dann werden sie zu eng gepflanzt, zu viele Obstbäume und wird keine Blumenwiese eingesät. Also ich sage, wenn man einen Obstgarten macht, dann möchte ich vorher schon wissen, wer nutzt das Obst. Mhm. Und wenn ich das nicht weiß, brauche ich keinen Obstgarten machen.
Mhm. Und dann muss es ja auch eine Zuverlässigkeit haben. Es langt ja nicht, dass man sagt, also wenn dann die Äpfel reif sind, dann hole ich mir ein paar, sondern das muss ja durchgehen, das also, ist ja ein Haufen Arbeit.
Das haben wir bei uns in der Gemeinde gut durchorganisiert. Jetzt kann ich noch ein bisschen erzählen. Mhm, aber jetzt sind wir bei der Neuanlage.
Ja.
Ich sage, Pflanzabstand von den Obstbäumen mindestens 15 Meter. Das werden Sie sagen, das ist ja verrückt.
Riesig.
Im Internet lesen wir teilweise 8 Meter.
Mhm.
Stellen Sie sich bloß einmal vor, Sie sagen zu einem Bauern, der soll da hinten den Obstgarten machen.
Mhm.
Dann sagt er, bei denen Bäumen können wir nicht durch. Ich habe ein Kreisennähwerk gehabt.
Mhm.
Und ein Obstbaum mit den Ästen lädt er schon 4 Meter aus, wenn der ein paar Jahre alt ist.
Mhm.
Jetzt, wenn ich da 8 Meter Pflanzabstand habe, da berühren sich ja schon die Äste.
Mhm.
Und wenn ich dann machen Sie aber eins zu diesen geringen Pflanzabständen, machen Sie dann auch eine Blumenwiese. Die blüht zwar das erste Jahr, aber die verschwindet dann auch.
Dann ist zu viel
das Ganze
Schatten.
Kostet so viel Geld, von der Blumenwiese bis zu den Obstbäumen, bis zur Pflege. Und dann macht es keiner. Dann wird es bloß gemulcht, schneller mit drüber gefahren. Das ist alles keine professionelle Arbeit.
Mhm.
Sondern ich sage, wenig Obstbäume, großer Pflanzabstand, vorher darum kümmern, dass die Leute das Obst auch holen dürfen. Manche Gemeinden binden eine gelbe Schleife rum und sagen, das ist für, das ist für die Öffentlichkeit gedacht.
Mhm.
Und wir hatten in Vilsheim auch diese Probleme, dass wir gesagt haben, die Obstgärten, da kümmert sich keiner drum. Wir haben einige in der Landschaft raus, die Gemeinde gemacht hat, schon vor 6-7 Jahren. Und bin zum Bürgermeister gegangen und habe gesagt, wir müssen was machen.
Mhm.
Dann hat er gesagt, was glaubst du? Dann sage ich, ich habe einen guten Freund, einen Manfred Kellner, der ist aus Oberbayern, der ist ein absoluter Experte, der wird uns zeigen, wie man Obstbäume schneidet.
Mhm.
Die Finanzierung von dem übernimmt die Gemeinde, wir schneiden.
Das also wir der Ortsverband.
Wir der Ortsverband, wir schneiden diese Obstbäume.
Mhm.
Der sprengt uns hier rauf auf die Bäume und sagt, da müssen wir schneiden, das müssen wir schneiden. Er macht zuerst den theoretischen Teil, dann den praktischen Teil.
Kann man ja bei den Obst- und Gartenbauvereinen oft auch machen. So
auch bei Obst- und Gartenbauvereinen machen das auch oft. Aber so haben wir jetzt im Frühjahr zum Beispiel bei schlechtem Wetter mit 20 Leuten einen ganzen Obstgarten durchgeschnitten.
Mhm. Das und muss man immer beim schlechten Wetter machen.
Nicht immer, wir haben vorletztes Jahr Glück gehabt. Und so macht man jetzt alle Jahre bei uns in der Gemeinde einen Obstschneidetag.
Mhm.
Also da nehmen wir den Obstgarten, dann nehmen wir den Obstgarten und den Obstgarten.
Und das sind alles öffentliche Obstgärten?
Das sind öffentliche Obstgärten,
die Gemeinde
also im Besitz
hat.
Der Gemeinde Vilsheim.
Okay.
Die Finanzierung von dem, der uns das
Vom Lehrer?
Vom Lehrer praktisch, mhm. übernimmt die Gemeinde, es sind mhm. relativ geringe Kosten mhm. und wir arbeiten umsonst. Mhm. Aber die Leute, die dort arbeiten, dürfen auch das Obst ernten. Mhm. Und das machen sie auch.
Gute Kombination. Mhm.
Und so, glaube ich, haben wir für alle eine Win-Win-Situation. Mhm. Erstens lernen wir sehr viel, mhm. dass wir unsere Obstbäume daheim im Garten dann auch schneiden können, richtig. Mhm. Und zum anderen bringen wir uns ein in die Gemeinde, wir machen was für die Gemeinde und für die Gemeinde ist finanzierbar.
Mhm. Und jetzt, weil wir bei den Obstbäumen sind, da kann man sehr gut auf die Websen kommen, weil die Websen haben nämlich auch angezogen von Obstbaum. Und das haben wir eigentlich angekündigt gehabt, dass wir in dieser Stunde auf alle Fälle auch noch auf Tipps kriegen, wenn wir mit den Websen umgehen, die ja gerade überall unterwegs sind. Naturschutz vor der eigenen Haustür, das ist unser großes Thema heute Vormittag in Habe die Ehre. Und jetzt haben wir schon etliche Beispiele gehört, was wir alles tun können von der Anlage, von einer Streuobstwiese, aber richtig, wenn wir es machen, von Wildblumenwiesen, kurz angeschnitten, gleich die Hecke. Jetzt geht es um Naturschutz, jetzt sage ich mal, durch Unterlassen. Das ist ja oft viel schwieriger, als wenn man was machen soll. Weil dummerweise die Tiere, die uns Menschen unangenehm werden können, die braucht es ja leider auch in der Natur. Und dazu gehören zum Beispiel Wespen und die größten Wespen sind unsere Hornissen. Und da kennen Sie sich ja sehr gut aus, Herr Seelmannsberger, weil Sie auch als Hornissenberater unterwegs sind. Viele Leute haben ja Angst. Je größer das sind, desto mehr Angst haben sie vor den Wespen. Was sagen Sie da dazu?
Angst muss man nicht haben, aber Respekt schon. Also Hornissen sind da vom Grundsatz her schon friedlich. Auch die Wespen. Wobei jetzt auch letzte Woche ganz andere Erfahrung gemacht habe, dass eine Frau, die schwer krank ist, nur einen ganz kleinen Garten hat. Wenn die in den Garten rausgeht, greifen sofort die Wespen an. Und zwar wird sofort gestochen.
Echt?
Und dann hat sie einen Bekannten angerufen, auch vom Bund Naturschutz in Landshut, der ist rausgegangen und sagt, bei mir, wieso greifen die an? Da greift doch keiner an. Dann geht die Frau raus und sofort angegriffen worden.
Ja, wer gibt's das?
Weiß ich nicht. Also man kann...
Riecht die noch irgendwas?
Weiß es nicht. Mhm. Und manchmal, es gibt auch Leute, die sagen, ja, bei mir, das Wespennest dahinter, das macht überhaupt nichts, macht mhm. keine Probleme. Also es ist ganz unterschiedlich. Und was man auch sagen muss, es gibt bei uns 16 verschiedene Wespenarten. Mhm. Und jede Wespenart ist völlig anders wie die anderen. Mhm. Und die bei uns, die am Esstisch lästig werden, das ist halt die deutsche Wespe und die gemeine Wespe. Mhm. Das sind dann die, die uns die größten Probleme machen.
Also Zwetschgenzeit ist Websenzeit, sagt man immer. Jetzt gibt es einen Zwetschgendatschi und sofort sind sie da. Aber Leberkasmings auch, habe ich festgestellt.
Die Wespen werden halt dann lästig, wenn draußen die Nahrung in der Landschaft wenig wird. Und das ist die Zeit, wo der Imker eigentlich schon die Bienen füttert.
Also Nahrung in der Landschaft heißt im Fall vom Weps Nektar. Auch Nektar und Nektar. Pollen?
Mhm. Nektar. Nektar. Mhm. Flugbenzin. Und dann suchen die natürlich rum. Die Wespennester sind ziemlich stark. Und heuer haben wir ein starkes Wespenjahr. Mhm. Also es fliegen halt sehr viele Wespen. Und die werden dann schon einmal lästig am Tisch dort auch.
So, und jetzt kommt meine Frage. Was machen Sie ganz persönlich, wenn Sie beim Brotzeitmacher sitzen und dann kommen die Websen?
Was ich ganz persönlich mache? Also ich habe bei mir am Tisch einen Fliegendatscher dort. Aber ich erschlage die Wespen nicht, sondern ich verscheuche sie. Mhm. Links und rechts.
Wedeln.
Mhm. Und ich möchte die Lufthoheit am Tisch will ich haben.
Mhm. Verständlich.
Also der... Wenn's
dann und das hilft, oder? Mit Wählen, dann ging es weg.
Wenn ein paar Mal richtig massiv weggescheucht worden sind, mhm. dann ist wieder für 2 Minuten Ruhe.
Mhm. Man liest ja immer so Tipps, ja, 2 Minuten ist nicht lang, aber es kann entscheidend sein. Man liest ja immer so Tipps, man sollte an einem anderen Tisch dann ein Wespenbuffet aufbauen. Haben Sie sowas schon mal probiert?
Habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Könnte funktionieren, wenn man irgendwo, ich sage mal, in 10 Meter Entfernung eine Schale mit Zuckerwasser aufstellt, dass die dahin gehen. Mhm. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Sondern, wie gesagt, ich verscheuche es halt mhm. am Tisch dort.
Was ich kürzlich gelesen habe, wo man gedacht habe, das probiere ich auch mal aus, wenn man es mit Wasser besprüht. Weil dann meinen angeblich die Websen, ach, jetzt ringt es, jetzt müssen wir daheim in den Bau neu fliegen.
Habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Aber wenn ich am Tisch da die ganze Zeit beim Essen mit Wasser rumsprühe.
Ja, mit so einem Sprühding, was man vom Garten hat, wo man die jungen Keimlinge aussprüht.
Aber wenn sie das Essen am Tisch haben und Brotzeit am Tisch haben, dann wollen sie auch nicht die ganze Zeit Wasser drüber spritzen.
Ich probiere es mit dem Wedeln.
Also, was ich auch gehört habe, oder jetzt die größte Wespenart, wie gesagt, sind ja die Hornissen. Mhm. Und meistens aus den Rollokästen baue ich sie raus. Also wir sind ein Team mit 13 Leuten in der Stadt und Landkreis Landshut. Und dann komme ich hin, da sehe ich schon überall die Zitronenscheiben hängen.
Was heißt Zitronenscheiben? Was hat's
weil,
mit denen
weil die gelesen haben irgendwo im Internet, dass Zitronenscheiben die Hornissen fernhalten.
Aha, und stimmt das?
Wenn ich da hinkomme, dann höre ich die Hornissen schon immer alle lachen.
Ja, man kann alles schreiben im Internet. Ja, das kann, ist das Schöne am Internet.
Also ich habe noch nicht einmal gesehen, dass Zitronenscheiben irgendwo die Hornissen abhalten. Mhm. Deshalb bin ich mit so Tipps immer ein bisschen vorsichtig. Ich weiß es nicht, ob funktionieren oder nicht.
Also Hornissen darf man nicht einfach umbringen. Das ist schon mal der Grundpunkt.
Es gibt zwei verschiedene Schutzstatus. Also wir haben die Hornisse als besonders geschützte Art und die Wespe haben da den normalen Schutzstatus, wie jedes Wildtier hat. Und wir haben uns im Landkreis Landshut mehr auf die Hornisse spezialisiert, weil es so viele Meldungen gibt, auch in der Unter- und Naturschutzbehörde mit Wespen. Also die Leute rufen an, extrem. Mhm. Und wir sind froh, wenn wir allein die Meldungen über Hornissen, wenn wir die einigermaßen alles abarbeiten können. So am Vormittag wie heute kriege ich wahrscheinlich 6 Meldungen rein über Hornissennester.
Ui. Mhm. Und was sind denn für eine die Kriterien, wo sie sagen, die kann man eigentlich lassen? Oder wo sie sagen, nein, das hilft nicht, die müssen wir umsiedeln.
Muss man sich auch immer vor Ort anschauen. Also da gibt es keine pauschale Aussage. Mhm. Wir haben morgen früh ein ganz starkes Hornissennest. Ich schätze, da sind 400-500 Hornissen drin. Mhm. Die fliegen an einem Rollokasten unmittelbar am Hauseingang. Das Haus ist nicht mehr zu betreten über den normalen Eingang. Mhm. Also ohne Stich kommt da keiner rein.
Mhm, das geht
und
nicht.
Wenn man sagt, na ja, die Hornissen sind friedlich, aber man hat den Kopf einen halben Meter neben der Einflugschneise und das sind 500 Hornissen.
Das meint's nicht.
Keine Chance. Mhm. Und ich würde jeden davon abraten, sich in unmittelbarer Nestnähe irgendwo aufzuhalten bei den Hornissen. Mhm. Und was ich gesehen habe, Hornissen reagieren völlig unterschiedlich auch. Manche sind viel friedlicher. Mhm. Aber ich bin auch schon einmal gerufen worden, da sagt, ja, ich habe einen Zwetschgenbaum, hohlen Zwetschgenbaum, habe ich Hornissen drin. Mhm. Dann gehe ich 4 Meter, 5 Meter ran, 30 Stück haben mich schon attackiert.
Ja, komm, wir haben immer Hornissen dann, im Garten, die deren uns gar nichts. Aber wie Sie sagen, sehr unterschiedlich.
Zwei Schritte zurückgegangen, das Geschwader hat wieder umgedreht. Aha. Ich habe einen Schutzanzug angehabt, also war kein Problem. Ich habe das nochmal ausprobiert, denke mir, es geht 2 Schritte vor, das Geschwader war schon wieder da. Mhm. Und
also Kinder Hornissen Erfahrungen machen, war jetzt meine Frage.
Ich vermute.
Also bei Haustiere, sagen wir mal Säugetiere, hätte ich jetzt gesagt, ja, der hat eine schlechte Erfahrung gemacht und darum geht er jetzt auf Menschen los.
Also ich sehe bei meinen Honigbienen total unterschiedliches Verhalten. Also wenn ich 10 Bienenstöcke habe, dann habe ich 10 verschiedene Mentalitäten. Mhm. Und ich glaube, dass bei den Hornissen auch so ist. Mhm. Also ich habe Hornissen erlebt, die sind wirklich sehr friedlich und es gibt Hornissen, die sind nicht so friedlich.
Mhm. Und was ist denn eigentlich das Grundnahrungsmittel von der Hornisse?
Das sind die Fliegen bei uns. 80% Fliegen. Mhm. Und mit den Fliegen werden ja die Maden gefüttert. Mhm. Aber sie selber ernähren sich auch von Obst- und Baumsäften.
Mhm.
Und gibt's dann Leute, die rufen an, sagen bei mir im Fliederstrauch.
Im Flieder, genau, das sehe ich auch immer.
Aha. Im Fliederstrauch habe ich ein Hornissennest. Sorry, stimmt nicht.
Mhm, das die kommen da zum Fressen. Genau. Gut ausgedrückt.
So wie das Auto einen Sprit braucht, so brauchen die fürs Fliegen ja auch einen Sprit. Mhm. Und den Fliedersaft mögen sie besonders gern. Mhm. Und ja, ich soll die Hornissen dort wegbringen. Nein, sag ich, es geht nicht. Da ist kein Nest drin. Mhm. Wie soll ich die Hornissen wegbringen? Mhm. Ja, und da spielen meine Kinder Fußball. So, ja, sollen sie vielleicht woanders Fußball spielen. Mhm. Aber
oder man muss den Flieder entfernen, das will man ja auch nicht. Ja, Tankstelle schließen.
Ich soll die Hornissen wegtun, ob mir die Gesundheit der Kinder das nicht wert ist. Mhm. Ob die Hornissen wichtiger sind wie die Kinder. Sage ich, die Hornissen sind nicht wichtiger wie die Kinder, sondern die kann man nicht entfernen. Mhm. Ja, was soll ich machen? Sage ich, sie können bloß eins machen, sie können einen Flieder wegschneiden. Mhm. Und dann, wenn die Wurzelsaft austreibt, dann holen sie sich den Wurzelsaft. Mhm. Also manches geht halt nicht, was sich die Leute einbilden.
Ja, es war immer so schön, wenn es einfache Lösungen für alles gäbe.
Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel einen Kindergarten gehabt in Landshut letztes Jahr. Hornissennest am Kindergarten. Ja, muss unbedingt weg. Und dann fahre ich hin und schaue, da ist das im ersten Stock oben. und die fliegen raus und die Kinder spielen da an dieser Ecke. Dann habe ich gesagt, also meiner Ansicht nach können wir das lassen. Mhm. Und sage ich, ihr könnt mich anrufen, wenn es Schwierigkeiten gibt, aber vereinbaren wir mal, dass wir es lassen. Mhm. Und ich komme im Herbst und mache speziell Unterricht für die kleinen Kindergartenkinder. Drei Gruppen, drei Unterrichtsstunden. Hat wunderbar funktioniert, nachdem das Nest abgestorben war, habe ich mit den Kindern Unterricht gemacht. So einen Halbkreis aufgebaut, habe ihnen Geschichten erzählt.
Was da eigentlich passiert, je mehr man weiß, desto besser.
Genau. Mhm. Und die haben dann auch einen Flyer für die Eltern mit nach Hause gekriegt und so. Hat wunderbar funktioniert. Mhm. Und soweit es irgendwie geht, würde ich sagen, lass mal die Viecher einfach in Ruhe, da geht es am allerbesten.
Mhm. Wichtige Information, die Völker wachsen und wachsen und wachsen. Und jetzt, glaube ich, haben wir so den Höhepunkt, oder?
Das ist der Höhepunkt schon langsam, ja.
Also erste gute Info, mehr Websen und Hornissen wie jetzt werden es nicht mehr.
Kaum.
Und zweite Frage, was natürlich schon interessant ist, wie lange müssen wir das aushalten? Wann wird es von alleine wieder besser?
Kommt darauf an, welche Wespenart das ist.
Mhm. Also sagen wir die uns halt Ärger machen.
Die sächsische Wespe ist jetzt schon, hat schon zusammengepackt. Mhm. Aber die anderen bis im Oktober rein, auch die Hornissen, sagen wir mal, der Höhepunkt ist dann überschritten, es werden dann immer weniger und weniger. Mhm. Aber der Hauptflugbetrieb, würde ich sagen, ist Mitte Oktober vorbei.
Mhm. Okay, also jetzt ist die schwere Zeit, da müssen wir jetzt durch. Wünschen wir uns alle, dass es ohne Stiche abgeht. Und jetzt sage ich erst einmal danke soweit, Herr Seelmannsberger. Wir haben nur 3 Minuten bis zu den Nachrichten. Die gute Nachricht ist, es geht dann nach 11 nochmal eine Stunde weiter. Und dann können wir weiterratschen über den Naturschutz vor der eigenen Haustür, was wir alles tun und lassen können und vielleicht auch sollen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch bis 12 mit dem Gast Johannes Seelmannsberger vom Bund Naturschutz Kleines Vilstal in Niederbayern. In der ersten Stunde haben wir ja schon Tipps zum Anlegen einer Wildblumenwiese gekriegt von ihm. Und wir haben auch gelernt, dass Hornissen zwar groß und für manche furchteinflößend sind, aber sie sind streng geschützt, eifrige Fliegenfänger und sie kämen nie zur Brutzeit zu uns. Sternklare Nächte, die sind ja zurzeit besonders interessant, weil man da gerade so viele Sternschnuppen sehen kann. Aber Problem, das Sternerschauen wird bei uns in Bayern immer schwieriger, weil wir überall so viel künstliches Licht haben. Also gut, wir haben die Winkelmoosalm, wir haben den Sternenpark Rhön, eigens ausgewiesene Gebiete, die sich dem Schutz der Dunkelheit aktiv verschrieben haben. Aber sonst gehen wir in Bayern schon davon aus, eigentlich, dass es überall Beleuchtung gibt, auch an Orten und Zeiten, wo ganz selten ein Mensch zu Fuß unterwegs ist. Aber es ist halt praktisch, braucht man keine eigene Taschenlampe mitnehmen. In der Natur dagegen, sagt Johannes Seelmannsberger, da bringt dieses ständige Licht ganz schön viel durcheinander. Können Sie uns das ein bisschen erklären?
Das Problem ist halt, dass die ganze Insektenwelt, zum Beispiel die Nachtschmetterlinge, und die sind ja viel mehr wie die Tagschmetterlinge, eben an die Dunkelheit gewöhnt sind. Und die werden durchs Licht angezogen und die gehen halt dort kaputt. Also man geht davon aus, dass jede Nacht Minimum 1 Milliarde Insekten bei uns in Deutschland an den Laternen wegen Lichtverschmutzung halt kaputt gehen.
Oh je. Mhm.
Und jetzt ist so, dass man eben durch die LED-Technik kann man bei sehr geringem Strom sehr viel Licht erzeugen. Und jetzt werden oft diese Bereiche, die früher gar nicht so stark ausgeleuchtet werden, die werden von heute auf morgen, kommt die LED-Beleuchtung rein, 4000 Kelvin Lichtfarbe, und dann wird das mit hellblauem Licht ausgeleuchtet, und gerade dieses Blaulicht zieht die ganzen Insekten besonders stark an.
Ach, die LED-Lichter, die so gelobt werden, weil sie so sparsam sind, sind für die Insekten eigentlich nur schlechter wie die alten modischen.
Hängt aber nicht mit der LED zusammen, hängt mit der Farbtemperatur zusammen.
Aha.
Und jetzt war zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, haben wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine schöne Blumenwiese angelegt, und gleich in der Nachbarschaft ist ein kleines Baugebiet entstanden. Und dann bin ich zum Bürgermeister gegangen und gesagt, was habt ihr denn da für Straßenbeleuchtung geplant? Dann sagt er, das und das ist geplant, 4000 Kelvin, sage ich, passt nicht.
Aber also Kelvin ist die Lichtfarbe, das muss man sich schon mal wissen,
genau,
wissen und merken.
Mhm. Sage ich, passt nicht, sage ich, soll mit dem Projektanten nochmal sprechen, dass man da anderes Licht reinkriegt. Und dann hat der gesagt, na, das geht schon und passt schon. Und dann habe ich nochmal rumtelefoniert, mit der Herstellfirma von diesen Lampen gesprochen. Und dann haben die zu mir am Telefon gesagt, wir haben jetzt ganz neue Lampen, 2300 Kelvin. Und das ist halt dieses rötliche Licht. Und dann habe ich zum Bürgermeister gesagt, können wir reintun, wäre mein Vorschlag. Soll ich einen Antrag stellen? Sagt, da brauchst keinen Antrag stellen, dann macht man.
Sind die dann teurer eigentlich?
Ja, ein bisschen teurer, nicht schlimm. Sagt, das ist kein Thema. Haben wir Reido. Und der Vorteil ist, wenn man als Mensch darunter steht, man schaut schöner aus als wie beim Fallenlicht.
Ja, unbedingt, das braucht man.
Wir wissen ja, dieses kaltblaue Licht, das sieht man immer, wenn
ist nicht so schmeichelhaft für den Teint.
Ja, und das sieht man im Fernsehen immer in der Pathologie bei den Krimis.
Ja, genau.
Da sind immer dieses Blaulicht und das ist dramatisch und so. Es ist alles so.
Ehrlich gesagt hätte ich jetzt gedacht, dass die Helligkeit das Entscheidende ist.
Also die sind genauso hell.
Aber ich meine jetzt auch von der Schädlichkeit her. Ja. Dass halt das hellere Licht das schädlichere ist.
Also die Farbe ist das Entscheidende. Das ist dieses Blaulicht. Infrarotlicht. Also das soll nach Möglichkeit raus. 2300 Kelvin ist ein gutes Licht. Und da muss man auch eins sagen, die Lampen sollen so konstruiert sein, dass das Licht nur dorthin fällt, wo es hell sein soll. Also das heißt, wenn ich von oben runterstrahle, dann soll oben dieser Leuchtkörper umhüllt sein und nur unten, wo er praktisch das Licht rausgeht, soll das Licht rauskommen.
Dass nicht nach oben auch abstrahlt.
Und auch in der Seiten. Früher war es so, man hat da immer diese Pilzlampen aufgestellt und da ist immer der ganze helles Licht drin gewesen. Und viele Leute haben sich gestört gefühlt, wenn das beim Fenster reinscheint. Und da sind die Bauern rausgegangen und haben mit der Silofarb dann mit der Silofarb die halbe Lampen hochgestrichen, damit sie nicht so ins Haus rein.
Das ist so blendet.
Und was man völlig unterschätzt ist, dass dieses grelle Licht, besonders wenn es ins Schlafzimmer reinfällt, uns Menschen die Psychologie stört und den ganzen die ganze Biologie des Menschen durcheinander
bringt. Ja, da hätte ich jetzt auch gewusst, dass da die blauen Anteile ganz schlecht sind, weil die wach machen. Also wenn man schlecht schlaft und dann scheint auch noch blaues Licht rein, dann das ist eine ganz schlechte Kombination.
Also das soll man auf jeden Fall vermeiden, dass man eigentlich, wenn man Lampen installiert, sollte es dort hier leuchten, wo es geht und nur so viel ausleuchten wie unbedingt notwendig. Und was man jetzt natürlich auch machen kann, es gibt auch viele Straßenlampen, die einen Sensor drin haben. Wenn man irgendeinen Weg hat, wo hin und wieder bloß ein Radlfahrer entlang fährt,
das war's natürlich.
Der fährt halt durch und schaltet mit dem Sensor das ein. Und dann ist wieder die nächsten Stunden in Ruhe.
Und jetzt wieder meine Frage, weil Sie sich so gut auskennen. Sind die dann so viel teurer, die mit Bewegungsmelder?
Natürlich kostet es ein bisschen was, aber ich meine, das ist eine Investition, die man macht über Jahrzehnte. Soll da so eine Lampe mehr stehen.
Also wenn Sie wo wohnen, wo gerade neu beleuchtet wird, jetzt haben Sie genau die Kriterien an die Hand gekriegt, worauf es ankommt, damit wirklich, ist ja schon ein wichtiger Punkt.
Ich weiß noch eins, ich wohne in einem kleinen Dorf, wir haben keine Straßenbeleuchtung. Und da war ein Gemeinderat und dann ist entschieden worden, kriegt unser Dorf eine Straßenbeleuchtung oder nicht. Also ich habe mir gedacht, bei uns im Dorf mit gut 100 Leuten, die Leute werden rausgehen, die gehen nicht spazieren, die steigen ins Auto rein und fahren weg. Dann haben sie Licht. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, man befragt mal die Leute. Das kostet. Und Straßenbeleuchtung, braucht man es oder braucht man es nicht? Dann haben die Mehrheit der Leute in unserem Dorf gesagt, braucht man nicht. Na, jetzt haben wir keine. Aber dafür haben wir einen Sternenhimmel.
Ja, und jetzt kann man die tollen Perseidenstürme beobachten, und wie die so ganzen Sternschnuppen runterkommen.
So ist, ich kann bei mir auf der Terrasse einen Andromeda-Nebel fotografieren mit meinem Objektiv. Und die anderen, die alles hell haben, können es nicht. Und so, wenn jetzt meine Enkelkinder da sind, die können nochmal einen Sternenhimmel sehen.
Es ist ja schon tragisch, dass man da extra wohin fahren muss, dass man einen Sternenhimmel nur sehen kann in Bayern.
Bei mir auf der Terrasse. Wunderbar zum Singen.
Und weil Sie jetzt vorhin gesagt haben, wir haben ja viel mehr Nachtfalter als Tagfalter. Irgendwo, wenn wir gelesen, sogar 90% fliegen nachts und nur 10 tagsüber. An die denkt man ja gar nicht. Weil man meistens ja, wenn die unterwegs sind, sind ja wir weniger unterwegs. Aber wenn wir jetzt kurzer Abstecher nochmal zum eigenen Garten, wissen Sie das zufällig auch, was man für die Nachtfalter im Garten pflanzen müssen?
Ja, alles Mögliche. Also da gibt zum Beispiel die Nachtkerze oder so, die wirklich
Die kommt ja von der Lohr.
Genau, die kommt von der Lohr. Und, und das sind halt schon Pflanzen, die die Schmetterlinge anlocken. Oder auch bestimmte Rosen oder auch der Ziest und so. Also auch Pflanzen, die den Tagfalter anlocken, locken auch den Nachtfalter an.
Ah, okay.
Also das ist ja nicht
aber
so.
Aber manche machen ja aber noch die Blüten zu.
Manche machen zu, manche nicht. Also möglichst bunte Mischung.
Vielfalt.
Vielfalt ist das, immer das ist das Schlagwort.
Genau, und dann haben wir für alle.
Also und was vielleicht zu der ganzen Thematik noch, wenn jetzt die Kommune dann sagt, gut, okay, wir haben das richtige Licht, was machen die Leute dann? Die stellen sich Leuchtkugeln in den Garten rein und beleuchten ganze Hauswände.
Ja.
Jetzt fangen dann, obwohl die Kommune schon bereit ist, hier was zu machen, fangen dann die Leute mit diesem Schmarrn im eigenen Garten wieder an. Weil eben LED und Kostenbilder werden die weißen Hauswände dann angestrahlt bei der Nacht. Das ist alles Unfug.
Also Lichtverschmutzung heißt nicht umsonst Lichtverschmutzung, weil es wirklich Schaden anrichtet. Und natürlich muss man schauen, dass man über seinen Gartenweg kommt, ohne dass man stolpert. Aber man muss nicht alles beleuchten und alles anstrahlen.
Aber auch Igel oder Erdkröten und so, also diese Kleintiere, die nachts unterwegs sind, die werden extrem gestört durch das. Und wenn man denkt, der Erdkröte, die muss er bei der Nacht, bei der dunklen Nacht, muss die Insekten jagen. Wenn es die so eine Lichtquelle hat, die Augen, die können damit nichts anfangen. Die ist ständig überbelichtet.
Das war wie, wenn wir eben kein Licht haben, dann umgedreht sagen.
Also deshalb so wenig Licht bei der Nacht wie möglich. Eben weil es für die menschliche Gesundheit auch wichtig ist und weil es für die ganzen Insekten wichtig ist.
Ja, genau. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, oder?
So wenig wie möglich und dann die richtige Lichtfarbe.
Jawohl, und das haben wir jetzt gemerkt. Kelvin heißt da das Wort, was wir uns merken können.
Genau.
Johannes Seelmannsberger aus Vilsheim bei Landshut ist heute zu Gast auf BR Heimat. Er ist dort seit 40 Jahren der Ortsvorsitzende beim Bund Naturschutz und hat da schon einiges angestoßen. Ich glaube, das kann man ruhig so sagen, Herr Seelmannsberger. Unter anderem kennt man rund um Vilsheim den Ziegelberg. Da gingen die Leute gern hin, weil da ist schön, da gefällt es einem, da ging es spazieren, da ging es zum Joggen. Was ist da das Außergewöhnliche an diesem Ziegelberg, Herr Seelmannsberger?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Also kann man, da kann man
früh, fangen wir mal von der Optik an. Was schaut da anders aus wie in anderen Teilen von anderen Gemeinden?
Also es ist halt sehr blütenreiche Geschichte. Also es sind viele Blärme dort, es sind viele Hecken dort. Stauern wird da nicht dabei, er sagt.
Ja, genau.
Stauern, die im Frühjahr natürlich auch super blühen. Und ein Vogelwald sondersgleichen und ist einfach eine schöne Landschaft, eine schöne Kulturlandschaft.
Da man fühlt man sich einfach wohl, wenn man
genau,
da ist.
Genau, man fühlt sich wohl. Und es gibt Leute, die da hinten joggen und sagen, das ist also wie ein Park. Also, und ich sage immer, wenn du Vilsheimer treffen willst, musst du an den Ziegelberg gehen. Also die haben unten, und die dürfen auch ruhig viele Leute hingehen, weil die unten fast alle auf der Straße sind und die stören eigentlich im Großen und Ganzen überhaupt nicht. Solange sie einen Hund an der Leine haben, passt es. Und egal, ob das jetzt mit dem Pferdl durchreiten oder sonst. Und ich habe schon öfters erlebt, und das ist mir, glaube ich, letzten Winter mindestens fünfmal passiert, wo die Leute, wenn ich beim Einkaufen bin, dann kommen sie zu mir und sagen, weißt du, was ich da sagen muss? Für den Ziegelberg bin ich eigentlich schon richtig dankbar.
Also das ist ja für Niederbayern quasi das größte Lob, was er aussprechen
kann. Also, dass man ein Lob kriegt, dass jeder sagt, und wir haben im Vilsheim sogar eine kleine Autowerkstatt, dann habe ich da hinten noch einen getroffen, und dann sage ich, ja, ich kenne sie gar nicht oder so. Und sie ja voll neuer Vilsheimer. Dann sagt er, ich bringe mein Auto absichtlich daher zum Richten, dass ich da spazieren gehen kann.
Ah ja. Und jetzt gehen wir zurück, wie hat denn das vorher ausgeschaut, bevor der Bund Naturschutz
es
da
war halt,
aktiv worden ist?
Es war halt, früher war es halt so, Vilsheim war eine arme Gemeinde, die Leute haben wirklich von der Landwirtschaft gelebt und jeder Quadratmeter ist ausgenutzt worden. Der ganze Berg war eigentlich ein Acker nach dem anderen und das waren auch keine großen Sträucher da und alles, es war halt alles sehr stark
ausgekramt
genutzt.
Ausgekramt eigentlich.
Ja, und das war vielleicht in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert. Und nach dem Krieg, wo halt dann die Landwirtschaft immer größer geworden ist und die kleinen Bauern aufgehört haben und so, auch nicht die Fleckerl nicht mehr so wertvoll gewesen. Und das war eigentlich der Glücksfall für den Naturschutz, dass ein Bauer so komisch angerufen hat und gesagt, weißt du was, ich hab doch jetzt so ein Bund Naturschutz-Ortsgruppen, ich möchte da oben eine schöne Hecken haben.
Mhm. Also er wollte das von sich aus.
Er wollte von sich aus, das haben wir. Er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Kids, jetzt da nicht was machen, dann haben wir eine schöne Hecken gepflanzt. Dann hat der andere gesehen und gesagt, ja, sowas möchte ich auch. Dann hat es ein paar Erbfälle gegeben, also dass ein paar Jäger was geerbt haben da hinten, also Grundstücke. Dann haben die Jäger gesagt, ja, was da hinten so einen kleinen Acker geerbt, da könnte man doch ein Bleimewiesen machen und könnte man Hecken abpflanzen. Dann haben wir dort da gemacht. Dann hat die Gemeinde ein Grundstück gekauft. Dann haben wir Dorferneuerung gehabt, die haben dann auch ein paar Grundstücke gekauft. Mhm. Und so ist ein ganz wunderschönes Mosaik entstanden. Und wir haben immer wieder das, was gerade zum Anlegen war, immer angelegt. Und sowas, wenn du mal 30, 40 Jahre lang machst, dann ist auf einmal wie so ein Puzzle. Wie so, wenn du immer wieder einen Baustand dazu gibst, auf einmal gibt es ein schönes Puzzle. Mhm. Und da haben so viele Glücksfälle, die wir da hinten mit reingespielt haben. Und es haben so viele Fulzheimer Mitkäufer, beim Arbeiten Mitkäufer oder auch Mitkäufer, die ein Grundstück zur Verfügung gestellt haben. Und dann ist einfach ein ganz tolles Gebiet entstanden.
Mhm. Als Nicht-Fulzheimerin konnte ich da auch hinkommen und zum Beispiel Mineral durchfahren?
Ja, wir haben jetzt da zu unserem Jubiläum eine Radltour ausgearbeitet. Haben wir sogar die in einer kleinen Radkarte drin. Die können wir jetzt dann bei der Gemeinde abholen und wir werden sie an verschiedenen Stellen bei uns Apotheken und Arzt überall auslegen. Es ist jeder in Fulzheim gern gesehen, der Natur erleben will. Mhm. Und wir haben
das hören wir gern.
Wirklich, wir haben wirklich was zu bieten.
Mhm. Zum Beispiel, und im Internet haben sie es nicht, oder?
Es wird auch eine Internet-Version geben.
Mhm. Aber jetzt noch nicht.
Haben wir gerade
entwickeln.
Mhm. Aber wird die nächsten Wochen wird's fertig.
Okay, also jetzt momentan ist es vielleicht ein bisschen heiß für eine Radltour, aber wenn der Spätsommer fortschreitet und man überlegt, Mensch, wo kann ich mal fahren, wo ich nicht eh immer fahre, dann fahren wir mit dem Zug nach Landshut. Wie weit muss man dann fahren bis Vilsheim?
Ja, von Landshut sind es 40 Kilometer.
Ja, das ist ja zum also, Warmradeln.
Ein Landshuter Kunde, also der Radlweg selber ist 14 Kilometer, ja, sowas, schöne Runden in der Gmahl. Und man lernt wirklich viele schöne Sachen kennen. Und das geht am Kirchparkplatz los und hört im Wirtshaus auf.
Ja, das ist doch eine gute Straßenführung. Und unterwegs sehe ich die tollen Hecken und Wildblumenwiesen. Was kann ich sonst sehen?
Nein, was man heute halt natürlich auch sieht, die Gessendorfer Linde, das ist mit Sicherheit einer der schönsten Bäume, den wir im ganzen Landkreis haben. Mhm. Ich habe mal einen Umfang gemessen und dann im Internet nachgerechnet. Also laut dieser Formel, die ich da gefunden habe, ist der Baum 1492 gekeimt.
Ja, Wahnsinn.
Das war in dem Jahr, hat der Christoph Kolumbus Amerika entdeckt. Mhm. Und wie gesagt, wie der Mozart noch komponiert hat, war die Linde 200 Jahre alt.
Ja, unglaublich. Also Linden sind ja eh nicht ohne Grund, haben viele Dörfer eine Dorflinde, da wo eigentlich sie Leute gern treffen, weil es immer im Schatten kühl ist und weil es ein toller Baum ist. Und sie sind wirklich ortsbildprägend, wenn man ja
auf
heute
auf jeden
sagt.
Fall. Und wir haben die Linde ist ja der Symbolbaum vom Bund Naturschutz. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in der freien Landschaft so freistehende Bäume so viel wie möglich zu pflanzen. Und wir haben es geschafft, dass wir rund um Fulzheim über 100 Lindenbäume pflanzt haben.
Mhm. Und das ist auch gut für die Bienen natürlich. Und ich hoffe, Sie haben Winterlinden genommen, die später blühen.
Wir haben Winterlinden, weil die Sommerlinde bei uns, also in Niederbayern, nicht daheim ist.
Ach, ehrlich? Nein. Interessant, das habe ich noch nie gewusst.
Also die Sommerlinde ist mehr Franken und oben in dem Gebiet, da gibt es es schon. Aber wenn ich wirklich einmal wieder bei autochthonen Gewächsen, das, wo herkehrt, da zu uns ins Dorf, ist die Winterlinde.
Und es geht halt um den Naturschutz vor der eigenen Haustür. Also man muss kein Hausbesitzer sein, keinen eigenen Garten haben. Jeder kann was beitragen. Und mein heutiger Gast, der Johannes Seelmannsberger aus Vilsheim bei Landshut, ist ein gutes Beispiel für jemand, der außerhalb des eigenen Besitzes, sage ich jetzt mal, ganz früh beigetragen hat. Und unter anderem auch für eine Tierart, die die allermeisten von uns sehr sympathisch ist. Spätestens seit Harry Potter reiten ja die Eulen auf einer richtigen Sympathiewelle. Und jetzt muss ich gestehen, ich selber bin von Kind auf begeistert von Schleiereulen, die ich immer nur vom Foto gesehen habe und in Bayern bis heute noch nie in echt. Also im Urlaub habe ich schon gesehen, in Bayern habe ich noch nie in echt eine Schleiereule gesehen. Sie schon, gell?
Ja, in letzter Zeit schon.
Und ja, wo, also Sie haben ja welche angelockt tatsächlich in einer
Gemeinde. Ja, was heißt angelockt? Das ist so, wenn man so Ortsgruppen hat und so, dann überdenkt man, ja, was kann man machen? Und dann lässt man halt, man sollte für die Eulen einfach Nistkästen aufbauen. Und man muss grundsätzlich unterscheiden. Es gibt bei uns drei verschiedene Eulenarten. Also sagen wir in Niederbayern, es gibt den Waldkauz, es gibt die Waldeule und es gibt die Schleiereule. Das sind eigentlich, sonst wüsst ihr jetzt...
Die häufigeren, sagen wir jetzt einmal, die auch außerhalb von Nationalparks und so vorgehen.
Genau. Und dann haben wir gesagt, ja gut, machen wir Nistkästen in Gebäude rein. Fangen wir an mit Turmfalke und fangen wir an mit Schleiereule. Wir haben zum Beispiel im Pfulzheimer Kirchturm ganz oben, die war vergittert, zwecker die Daumen, haben wir ganz oben einen Nistkasten reingemacht für Turmfalken und weiter unten haben wir einen größeren Nistkasten reingemacht für die Schleiereule. Und es vergehen Jahre um Jahre, es kommt nichts. In dem Stadel haben wir einen Eulenkasten reingebaut, in dem Stadel. Ich glaube, dass wir rund um Pfulzheim 30 verschiedene große Nistkästen reingebaut haben. Mhm. Und keine Schleiereule da. Nach 10 Jahren keine Schleiereule. Mhm. Nach 20 Jahren keine Schleiereule.
Ah ja, da gibt man aber noch schon irgendwann auf, oder?
Ja, dann denkt man sich, ja, das mit den Schleiereulen hat einfach nicht geklappt. Mhm. Wie auch immer. Was dann nach 6 Jahren ungefähr gekommen ist, auf Fulzheim, ist der Turmfalke gewesen. Der Turmfalke hat dann den Nistkasten oben in der Kirche in Beschlag genommen und dann regelmäßig da oben brat. Mhm. Und dann die Jungen, die wo gekommen sind, haben dann den Schleierenkasten auch in Beschlag genommen. Und dann haben wir...
Ich meine, er war nicht ungenutzt.
Dann haben wir zwei Brutpaare im Fulzheimer Kirchturm von Turmfalken gehabt. Mhm. Und ich habe jetzt ein Buch geführt, seitdem wir dort den Nistkästen reingebaut haben, haben 200 junge Falken abgeflogen nur vor dem Kirchturm. Mhm. Und nur weil man einmal einen Nistkasten reingebaut hat. Das rentiert sich doch.
Mhm.
Das ist super Geschichte. Mhm. Das ist eine super Geschichte. Und haben wir dann gesehen, jetzt durch das, dass sie da so eine stabile Population aufgebaut haben, haben die anderen Schleierenkasten auch die einen oder anderen mit Turmfalken besiedelt worden. Hat sich wirklich stabil aufgebaut. Und dann stelle ich fest, bei einem Nistkasten fliegen jetzt Turmfalken. Nach einer Woche, Turmfalken sehe ich nicht mehr. Was ist da passiert? Ist die Turmfalken was passiert? Ist da was? Und dann gehe ich drin auf, schaue rein, es ist ein weißes Ei drin.
Ich weiß nicht, was für Farbe der Turmfalken-Ei hat.
Ist braun gesprenkelt.
Ah, okay.
Mhm. Weißes Ei ist Eulenei.
Denk echt? Immer? Ist ein weißes Ei immer Eulenei?
Mhm. Denke ich mir, gibt es ja nicht. Dann schaue ich bei der Nacht, fliegt die Schleiereule.
Ach, nach wie vielen Jahren? Über 20?
Ja, über 20 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Und dann denke ich mir, ach, die erste Schleiereulenbrut und so und hat drei Junge gehabt. Und dann auf einmal schauen wir in den anderen Kasten rein, wieder Schleiereule drin. Und jetzt haben wir in dem Jahr an 5 verschiedenen Brutplätzen Schleiereulenbrutpaare.
Ja, wer gibt's das? 20 Jahre nichts und dann 5?
20 Jahre nichts und jetzt da. Mhm. Und die Schleiereule ist die Königin der Nacht. Also die besetzt die. Und wenn die einen Kasten besetzt, dann muss sie der Turmfalke was anderes suchen.
Ach.
Mhm. Also die ist dominant. Und wir haben letztes Jahr jetzt gleich bei mir am Gartenzaun 7 Junge drin gehabt bei den Schleiereulen.
Oh.
In einem Kasten.
Und sieht man die dann einmal?
Ja, wenn man auf die Nacht rausgeht, ich weiß schon, wann die ausfliegen, dann weiß ich, wann die rauskommen. Mhm. Und wenn ich auf der Terrasse sitze, dann sehe ich die bei mir vorbeifliegen. Jeden Tag ist eine Schleiereule bei mir im Garten. Jeden Tag.
Mm, toll.
Jeden Tag.
Die pfauchern so, gell? Also ich habe einmal, wie gesagt, war im Urlaub gesehen, das war gerade so in der Dämmerung, in so eine Nische war ich geguckt. Und dann... Also ich habe immer ein Fernglas dabei, weil ich überall quasi nach der Vogelwelt schaue. Und dann haben die richtig, ich habe es eigentlich gehört, bevor ich es gesehen habe.
Ja, ja. Die
dann
schaue
ich hier, dann waren es Schleiereulen.
Ein ziemlich kreislig. Und einmal, da war eine sternenklare Nacht, Sommer, laue Sommernacht. Hier draußen die jungen Schleiereulen, also so viele junge, wie betteln und bei mir im Garten. 3 in der Früh, da bin ich schon aufgestanden. Bin in den Speis rausgegangen, hab mir eine Flasche Wein mitgenommen und ein Gläsel. Mhm. Aber ein Gläsel Rotwein eingeschaltet, bin mit dem Schlafanzug im Garten da gesessen und hab die Schleier hinzugeschaut. Mhm. Traumhaft schön, dieses Erlebnis.
Und bei was kann man die dann beobachten?
Ja,
oder was haben die gemacht?
Die sitzen halt rum und dann kommen die Alten vorbei und bringen wieder eine Maus und so. Mhm. Und Schleiereulen haben richtige Mausvertilger. Mhm. Die haben eine Kamera eingebaut bei einem Schleiereulenkasten in Franken. Da haben sie oft richtige, die Bauern jammern, weil es so viel Mais oft gibt. Mhm. Ein Schleiereulenpaar oder eine Brut kann in einer Nacht bis zu 50 Mäuse vertilgen.
Ja, du liebe Zeit.
Mhm. 50 Mäuse in einer Nacht.
Also Turmfalken und sind auch große Mausjäger, aber so
die jungen am Tag und die anderen jungen bei der Nacht. Mhm. Und deswegen, wenn sie jetzt in so Gebiete, wo halt zum Beispiel die Bauern jammern, dass sie halt Schäden haben durch so viele Feldmäuse, kann ich nur empfehlen, dort rund um die ganzen Stodelkirchtürme, dort es mit entsprechenden Kästen bestücken.
Und schon nach 20 Jahren wird das Problem gelöst sein.
Die kommen schon viel schneller, wenn es passt.
Ja, man weiß ja auch gar nicht, von wo die herkommen müssen, ja, erst einmal das zu finden. Gell?
Aber wenn sie dann einmal das etabliert hat dann, und die Nahrung passt, das ist immer das Entscheidende. Es muss genügend Nahrung da sein. Und ein Schleiereul ist eine Kulturfolge, die geht dahin, wo der Mensch ist. Im Gegensatz zum Waldkauz, der ist mehr im Wald aus, Waldeule eigentlich auch. Aber Schleiereule geht richtig nach dem Menschen und die geht dahin, wo ein Pferdelstall ist, wo Bruch gefordert wird, da wo halt praktisch ein Mais und Ratzen da sind. Die fangen auch Ratzen.
Eine eigene Schleiereulenfamilie im Ort. Da muss man jetzt kein Harry Potter Leser sein, dass man sagt, das war schon toll. Und wir haben das Glück, dass wir heute den Johannes Silmansberger zu Gast haben auf BR Heimat. Der kann uns Tipps geben, wie man das mit dem Aufhängen von Schleiereulenkästen bewirken kann man nicht sagen. Aber manchmal dauert es aber am Schluss, wenn sie es dann mal entdeckt haben, dann ziehen sie die Schleiereulen. Es gibt verschiedene Modelle. Mit welchem haben Sie die besten Erfahrungen gemacht?
Also was ich festgestellt habe, dass im Internet ganz viele Bauanleitungen gibt für Schleiereulenkasten, die sind völlig ungeeignet. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass eine Schleiereule kommt bis zu 10 Eier legt und die Jungen, bevor die ausfliegen, müssen jetzt erst die Flügel trainieren. Mhm. Aber die haben schon, bevor die ausfliegen, ziemlich groß. Die haben eine Flügelspannweite von 80 Zentimetern.
Ui.
Jetzt, wenn man sich vorstellt.
Muss ja ziemlich groß werden, der Kasten.
Jetzt, wenn man sich vorstellt, die sind so kleine Kastel, was die teilweise anbieten. Ein Meter lang und dann 30 Zentimeter hoch und 50 breit. Völlig ungeeignet. Mhm. Völlig ungeeignet.
Wie groß ist groß genug für die Schleiereulenfamilie?
Das Optimale wäre, dass man für Schleiereulen so kleine Räume einrichtet.
Ui!
Also habe ich noch nie gemacht, muss ich auch dazu sagen.
Unser Schlafzimmer, da unser Wohnzimmer, da unser Eulenzimmer.
Genau, da ist Eulenzimmer. So 2 auf 2 Meter Grundfläche und 2 Meter hoch.
Ui.
Und aber abgeschlossen nach innen, dass kein Marder reinkommt. Das Problem ist wirklich, wenn die frei brüten und bei uns ist der Marder ständig unterwegs. Frisch geklüpfte Schleiereule hat vielleicht 13 Gramm. Keine Chance.
Ein Haps.
Ist ein Happen. Und das ist das Entscheidende, dass die abgeschlossen sind. Ein weiterer Nachteil ist, dass die durch die vielen Mäuse, die was fressen, durch den ganzen Mais und die ganzen Gewölle, die es ausspuckern, ist da ein richtiger Ammoniakdampf drin. Und jetzt werden die Nistkästen, die angeboten werden, die haben einfach ganz dicht. Da ist ein Dampf drin, das kann man sich nicht vorstellen.
Aha.
Also, da, wenn du einen Deckel aufmachst, dann wird er selber schwindelig. Also, deshalb möglichst groß diese Kästen machen und die sollten nicht luftdicht sein. Da sollte ruhig ein Luftzug durchkommen.
Also, wenn man es nagelt, dass zwischen die Bräder so ein bisschen ein Spalt bleibt einfach.
Also, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Transportkisten. Die habe ich gekriegt von der Firma, wo ich praktisch gearbeitet habe. Die haben oft von zwischen die Werke so Transportkisten und die sind dann Ausschuss. Das sind oft einmal schlechtere Kisten. Die haben aber dann schon Minimum 1,20 Meter lang und Minimum, sage ich, 70 breit und 70 hoch. Also das ist für mich ein Minimum an einer Schleierkasten.
Aber in der Größe gäbe es die auch zu bestellen?
Nein.
Ah, nicht?
Aber man kann im Internet, wenn man schaut, Faltboxen aus Sperrholz bestellen. Das hat auch den Vorteil, wenn ich so einen Schleierkasten aufmache, ich gucke zuerst am Boden hin, der ist ja nicht schwer. Ich muss ja den ein paar Meter hängen rauf tun. Mhm. Also ich muss ja mit Leitern und mit Gerüst arbeiten im Gebäude drin. Dann kann ich in Ruhe, das ist nicht schwer. Die anderen, wenn ich so komplette Sperrholzkisten habe, die wo ich 4-5 Meter raufbringen muss, da brauche ich bestimmte Zugvorrichtungen und
aufwendig.
Ist aufwendig und man muss auch immer Obacht geben, dass man dass keine Unfälle passieren, natürlich, dass man nicht runterstürzt. Und da ist es halt einfacher, wenn ich eine Faltbox habe, aus Sperrholz. Da tue ich einen Boden hin, die kosten gar nicht so viel. Wichtig ist, das Loch, das reingeschnitten ist, da wo die Schleierle von draußen anfliegt, in den Kasten rein, muss, sagen wir mal, zweimal Postkarten groß sein, mehr nicht.
Das ist alles.
Und dann macht man drin, da wo das Licht reinfällt, eine kleine Blenden hin. Wenn das Licht reinfällt, dass nicht in den Großraum reinfällt, sondern dass von unten in einem kleinen Raum das Licht abgefangen wird, dass die Schleierle, wenn es reinfliegt, um die Blenden rumgehen muss und dann ist hinten praktisch der Wohnraum.
Ah, also wo die Kleinen sind, wo das Nest ist,
genau,
da muss es dunkel sein.
Da soll es dunkel sein. Und das ist eigentlich alles. Und so Faltboxen, wenn man sie kauft, der Deckel einfach draufgelegt, der muss gar nicht extra befestigt werden. Die Faltbox tut man bloß auseinanderfalten, das Loch haben wir vorher schon eingeschnitten. Dann macht man bloß die normale Sperrholzblende noch rein, fertig.
Und bei normalen Nistkästen für Singvögel, da kommt's immer, ist immer wichtig, dass sie in die richtige Himmelsrichtung schauen. Spielt das bei den Schleierollen auch eine Rolle?
Ich habe festgestellt, das spielt keine Rolle. Ich habe mir gedacht, ja, das ist nicht so geeignet. Das ist nach Süden und so, weil das Licht so einfällt. Interessiert die überhaupt nicht, nehmen die bevorzugt her. Dann habe ich, da ist die Öffnung nach Norden raus, wird genauso hergenommen. Also entscheidend ist schon die Blende, die wo man reinmacht, dass das Licht nicht hinter
die fällt, dunkel ist.
Das Kinderzimmer dunkel ist. Und ansonsten möglichst viel Platz. Also, und da gibt es oft von verschiedenen Firmen, die haben Transportkisten. Wenn man da oft einmal fragt, die wo aussortiert werden und so, die kann man teilweise umsonst kriegen. Oder man kann es auch, ist gar nicht so teuer, im Internet da kaufen.
Also.
Aber die gekauften Kästen, die wo es gibt, die wo bloß einen Meter lang sind, da würde ich sagen, lass die Finger davon.
Aber jetzt mal blöd gefragt, wo brüten die dann in Natura? So riesige Bäume, die so riesige Höhlen haben, haben wir ja gar nicht.
Ja, aber die nehmen schon halt auch mal Falschspalten und so. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein Schleierwald ist ein Kulturfolger. Wir in Niederbayern noch mit Bäumen bezogen und Waldgebiet war, war die Schleierwald nicht da, die ist mit Menschen gekommen.
Ach so, verstehe.
Die Schleierle ist mit Menschen gekommen. Ansonsten hätte ich vielleicht einmal an einer Felswand brüht oder irgend sonst was. Aber in einem Waldgebiet ist für Schleierle nichts. Da ist der Uhu und ist Waldkauz und Waldeule und so Geschichten. Aber Schleierle ist ein reiner Kulturfolger.
Also in Scheunen hat man ja immer gelesen, brüten sie, aber da müssen natürlich die Voraussetzungen gegeben sein.
Man hat auch, wenn man nach Franken
schaut. Es gab ja so viele leere Scheunen in Bayern.
Da gab es wirklich viel.
Ja.
Ganz gut ist, wenn halt zum Beispiel Tiere in der Nähe sind, die gefüttert werden, weil halt da Ratzen und Meister sind. Also wenn ein Pferdelstall ist, wenn ein Kuhstall ist.
Und ein paar Hähnerlangen auch manchmal.
Also die mag schon gerne einen Bauernhof. Schleierle mag gerne einen Bauernhof.
Hobbytierhaltung geht aber auch.
Hobbytierhaltung ist genauso gut. Und früher hat man ja von den Schleierlen Angst gehabt. Und man hat die ja teilweise an Scheunentore genagelt.
Ach komm.
Also das war, da habe ich schon ein bisschen gesehen.
Ja, Eulen, das finde ich ganz interessant, dass die Eulen haben wirklich einen totalen Imagewandel durchgemacht.
Ein Vogel war das. Eine Schleiereule war eine Totenfolge.
Vor denen haben wir Angst gehabt. Und heute sagt man, ach, Eulen, sowas
die
Tolles.
Die bringen dann tot. Und ich habe bei einer alten Bäuerin einmal gefragt, ob man bei einem Bauernhof eine Schleierenkasten hat. Und dann hat sie gesagt, Mei, vor denen habe ich ja Angst.
Vor Fledermäuse hat man Angst gehabt, vor Eulen hat man Angst gehabt. Und es sind alles Tiere, wo man heutzutage wirklich die plötzlich neue Sympathien kriegt.
Absolut.
Jetzt hoffen wir mal, dass bei den Hornissen vielleicht auch bald einmal so sein wird, weil da haben wir bis heute viele Leute Angst. Aber Herr Seelmannsberger, jetzt kommen wir leider schon zum Ende von unserer Sendung. Ich kann nur sagen, also dass Naturbegeisterung ansteckend ist, das haben wir, glaube ich, alle gemerkt jetzt in den letzten 2 Stunden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind zu uns und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin mit Ihrer Arbeit.
Ich bedanke mich auch und es hat mir richtig Spaß gemacht.
Das ist recht.